Wahnsinn.
Ja.
Weißt du, was das ist?
Ich glaube schon, aber sag's doch mal.
Das ist die letzte Folge.
Von Dieb und Doof?
Ja. Hallihallo.
Wir haben uns nochmal davor gesneakt.
Damit noch was Schönes, Überraschendes da ist für alle, die heute dabei waren. Wir haben nämlich gerade die Folge 100 von Dieb und Doof aufgenommen.
Was wir ja gesagt haben, gleichzeitig die letzte Folge von Dieb und Doof ist, die wir aufnehmen werden.
Genau. Und wir hatten ganz tolle Menschen zu Gast bei uns.
Ja. Leute, die uns hören, Leute, die uns lange hören, Leute, die was sagen wollten. Manche haben auch nur zugehört, manche haben sich beteiligt.
Das war ganz toll. Schön. Und dann ist was passiert, das uns dazu gebracht hat, diese Aufnahme noch davor zu tun. Zum einen wollten wir mit euch nochmal 2, 3 Krokodilstränen verdrücken. Es war schon was Besonderes, obwohl es sich nicht so anfühlt, als ob es vorbei ist. Es ist ganz komisch.
Nee, ist irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben uns jetzt 4 Jahre lang alle 2 Wochen fast durchgehend irgendwie digital gesehen, gequatscht und Fragen beantwortet.
Ja.
Schon etwas, was man, weiß nicht.
Ja, ich würde auch vorschlagen, wir machen das einfach weiter, bis wir eine neue Idee haben und nehmen es einfach nicht auf.
Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut, ja.
Das machen wir.
Vielleicht
find ich gut.
Entsteht ja daraus irgendwas.
Genau. Vielleicht entsteht daraus eine neue Idee. Ich habe schon so eine kleine, aber das verrate ich nicht. Also nicht hier öffentlich.
Nicht hier.
Hier vielleicht. Ja.
Ja, am Ende, wir haben ja am Ende, also wer schon ein paar Ideen wissen will, dann der sollte die Folge jetzt gleich bis zu Ende hören, aber wir wollen gar nicht so lange machen.
Genau, denn uns ist aufgefallen, man konnte uns ja besuchen im Podcast und da ist eine Sache passiert. Die liebe Caro ist zwischendurch mal rausgegangen, rausgeflogen, wir wissen es nicht. Und beim Wiedereinkommen hat es dann nicht mehr aufgezeichnet, was sie gesagt hat. Wir wissen jetzt nicht so genau, wann es passiert ist. Aber wir wollen natürlich die Dinge, die sie gesagt hat, nochmal nachreichen. Ihr zweites spaßiges Podcast-Getränk dann war ein Rosé von Strandgut.
Genau.
Es sah aus.
Rosé-Schorle.
Rosé-Schorle, genau, stimmt. Es sah aus, als hätte es ihr geschmeckt.
Ja, und sie hat war quasi unsere Außenreporterin, denn sie war unterwegs und man konnte im Hintergrund so wunderschön diese alte S-Bahn-Merlin-Melodie hören, die ertönt, wenn die Türen schließen. Das war auch sehr schön. Also es war.
Ja. Also vielleicht ist es für euch noch mit drauf, wir wissen es nicht, aber was mit Sicherheit leider nicht drauf ist, ist, dass sie einen ganz lustigen Vorschlag hatte für uns am Ende für ein neues Podcast-Thema, nämlich dass Benson und ich zusammen alle 2 Wochen eine neue Sportart ausprobieren und dann berichten, wie es war.
Ja, Curling, Eisstockschießen, Paddle, Bungee-Jumping, ich habe ja Marathonlaufen reingeworfen. Neue Sportart. Genau. Und weil wir euch das nicht vorenthalten wollten, dachten wir, wir geben jetzt nochmal kurz diesen kleinen Disclaimer davor.
Genau. Eben. Und ansonsten, ja, können wir nur sagen, dass wir ganz, ganz wundervolle 4 Jahre hatten, dass wir tatsächlich, und das wollte ich nochmal reflektieren, technisch gesehen wirklich immer besser geworden sind, nachdem am Anfang ja gefühlt ständig technisch irgendwas nicht hingehauen hat, ging es jetzt irgendwie richtig problemlos, das letzte Jahr, würde ich sagen. So weit sogar, dass wir es geschafft haben. Ja, dass wir es geschafft haben, 5 Leute im Stream zu haben heute. Wahnsinn.
Ja. Und wir dann trotzdem heute nochmal eine kleine Neuerung zu entdecken.
Das stimmt auch das. Applaus!
Applaus! Applaus, Applaus, Applaus!
Genau, ihr werdet es erleben.
Genau.
Ja, ansonsten hast du noch Worte?
Nee.
Nee, ne?
Keine Worte mehr dafür.
Keine
Kann
Worte
nur noch sagen, genießt die letzte Folge Dieb und Doof. Wir haben es auf jeden Fall genossen, wir fanden es sehr schön.
Ja.
Und ihr erreicht uns unter den üblichen Kanälen.
So ist es. Und ich wollte auch nochmal sagen, danke Benson für dieses Durchhaltevermögen und das Anschieben am Anfang. Und ohne dich hätte es diesen Podcast nicht gegeben.
Ja, ich bedanke mich für deine Hartnäckigkeit, dass wir das durchziehen und dass wir das auch wirklich machen. Es war ja eine Covid-Idee und wir haben es dann trotzdem irgendwie nach Covid noch durchgezogen.
Genau, gut. Ja. 100 Folgen haben wir uns versprochen. Sehr gut.
Haben wir uns versprochen, haben wir gemacht. Haben wir durchgehalten. Alles klar.
Sehr gut.
So Leute, dann
viel Spaß.
Schieben wir jetzt das Intro rein. Viel Spaß mit Folge 100. Bis gleich.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen und, Fun Fact, der letzten, allerletzten Folge von Dieb und Doof, Folge 100. Yay! Und mit mir an dem Mikrofon sind dieses Mal natürlich wie immer Benson.
Hallöchen.
Und wir haben aber auch Malte.
Moini.
Und den Pachi, den wir Benny nennen müssen.
Bonjour.
Und Marie und Martin mit krächzenden Stimmen im Hintergrund. Kommen bestimmt noch welche dazu, es haben sich noch mehr angemeldet, aber wir sind heute live unterwegs.
Genau. Wir sind heute ein paar mehr zur Feier dieser Folge und es war schon ziemlich lustig, bevor wir uns hier in die Aufnahme gestürzt haben. Und eigentlich wissen es ja alle, aber Franzi, vielleicht möchtest du vielleicht doch noch mal kurz sagen, worum geht's denn hier eigentlich?
Also.
Auch das klemmen wir uns nicht bei Folge 100.
Nein, in diesem Podcast Dieb und Doof geht es um diepe und doofe Fragen, die wir zu faul sind zu recherchieren und uns deshalb gegenseitig stellen. Und damit ist dem Service an der Wissenschaft noch nicht Genüge getan. Die andere Person, die nicht einen langen Monolog hält und unterbrochen wird durch doofe und schlaue Fragen, gibt am Ende der Folge noch einen kleinen Funfact zum Besten, bei dem wir mitraten können. Und das Gute ist, wir haben heute 2 Funfacts. Malte hat auch noch einen, wir haben vielleicht 3 Funfacts. Und wer noch einen hat, bringt gerne noch mit einen dazu. Und wir raten freudig zusammen drauf los. Endlich mal Verstärkung.
Genau, generell freuen wir uns ja, dass alle da sind. Wir können generell die ganze Zeit irgendwie dazwischen quatschen, kluge, blöde Fragen, Anmerkungen reinwerfen.
Ja, heute ist Chaosfolge.
Heute ist eh Chaosfolge. Wir haben heute auch noch eine Neuerung und zwar, mehrere Sachen. Also neben dem Publikum haben wir auch das erste Mal einen schriftlichen Sendungsplan.
Ja. Ich glaube, in der ganz ersten Folge gab es den auch.
Ja, das kann sein, aber das ist wirklich lange her. Und wir haben 2 Themen. Denn wir haben gesagt, wir stellen uns ja gegenseitig ein Thema vor, damit wir am Ende nochmal so ein bisschen beide zu Wort kommen. Deswegen haben wir auch jeweils noch einen Funfact und genau, vielleicht erweitern wir das heute noch. Und dafür wird es ja am Ende, keine neue Frage geben, auch wenn vielleicht eine Frage am Ende noch gestellt wird.
Schauen wir mal. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, möchte vielleicht jemand von euch mal erzählen? Ich meine, ist jetzt 4 Jahre Dieb und Doof. Habt ihr, auch gerade Benson an dich, was ist in diesen 4 Jahren alles passiert? Was ist noch hängen geblieben? Ist bei euch irgendwie eine Lieblingsfolge hängen geblieben? Irgendwie ein besonderer Fakt, ein besonderes Wissen? Habt ihr mit irgendwas tatsächlich mal geglänzt, weil ihr irgendwas Wildes gewusst habt?
Nö. Ich habe es eigentlich nie gehört. Ich bin eigentlich nur hier, weil ich euch so kenne.
Das ist auch schön,
ist auch total super. Also ich kann für mich sagen, ich glaube, die Folge, die ich am, wo ich noch am meisten drüber weiß, ist tatsächlich eine der ersten gewesen und die habe ich auch noch selber recherchiert. Das ist deine Blockchain-Frage damals gewesen, wo ich danach auch relativ viel Rückmeldung bekommen habe für diese Erklärung. Und natürlich wäre ich die allererste Frage nach dem, warum weiß der Kuckuckur seine Eier legen muss. Die werde ich natürlich auch nicht vergessen. Ich habe das Buch immer noch hier, das ich mir da zu diesem Zwecke gekauft hatte.
Da waren wir noch engagiert und motiviert.
Da waren wir noch richtig engagiert. Da haben wir noch richtig doll recherchiert. Da waren wir noch nervös. Und da haben wir uns bei der ersten Folge haben wir noch gedacht, oh, eine halbe Stunde. Oh, ist das lang? Das hat sich ewig lang angefühlt. Und jetzt, waren wir ja immer so eine Stunde unterwegs.
Ja, ich will dich gar nicht on the spot packen, wie man so schön sagt, aber ist dir noch irgendwas in Erinnerung geblieben?
Die faszinierende Getränkeauswahl. Also wenn man die Hälfte der Getränke gar nicht kennt, ist das schon, jetzt trinke ich natürlich keinen Alkohol, aber das ist trotzdem ganz faszinierend.
Was es so alles gibt, stimmt, ja. Ja, und Pari, du bist ja der Einzige, der es geschafft hat, einen Dreier-Chat mit uns zu haben für Feedback zu den Folgen.
war ja gerade am Anfang, war das ja sehr schön, ging das ja mitten um Corona los, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und das Sehen wurde ja ziemlich schwierig, deswegen war es natürlich dann sehr schön, euch einfach hören zu können. Und natürlich dachte ich, so ein bisschen Feedback, das vor allen Dingen ungefragtes Feedback ist doch immer herzlich willkommen. Aber ich muss gestehen, dass jetzt nicht unbedingt so viel hängen geblieben ist. und also irgendwann habe ich es irgendwie nicht mehr so richtig geschafft, einzuschalten.
Ja, ist gut. Also könnt ihr immer wieder nachhören. Die bleiben ja online, die Dinger.
Das stimmt natürlich.
Wir können eh mal gucken, wie sich die Downloadzahlen dann noch irgendwie entwickeln, wenn wir jetzt erstmal nichts Neues rausbringen. Ich möchte aber mal kurz das Feedback vorlesen, das Pari dazu veranlasste,
oh Gott,
diese Gruppe zu gründen. Vom 30. Januar 2022. Hallo. Folge 31, 75% Lieblingspodcast. Frage, warum wird in letzter Zeit, in Klammern höre ja die Folgen aktuell relativ oft, kaum Bier getrunken?
In dem Podcast getrunken.
Genau, und dann gab es noch eine Anmerkung zum Thema Leerzeichen in El Pajantos. In El Pajantos fallen diese weg. Und jeder Anfangsbuchstabe von jedem Wort wird einfach groß geschrieben, um Zeichen zu sparen.
Sehr gut. Ja, die Frage haben wir natürlich für euch noch nie beantwortet. Was ist El Pajantos? Für alle die jetzt nicht eingeweiht sind, es ist eine absolut geniale Sprache, die sich Pari selbst ausgedacht hat. Und die Grammatik richtet sich nach Schattenwurf und, wie war das andere? Schattenwurf und,
ich glaube,
was war denn das? Irgendwas, das nach Sexien ist das Sprechenden, glaube ich, ungefähr so.
Ungefähr so, ja.
Ungefähr so, genau.
Ist auch sehr schön, die einfachste und schwerste Sprache gleichzeitig, die wir jemals auf diesem Planeten hatten wahrscheinlich. Intuitiv und doch faszinierend und mysteriös.
Ich glaube, das Schönste an der Sprache ist, dass immer wieder gesagt wird, dass ich mir ganz viel ausgedacht habe, aber ich glaube 90% von irgendwelchen anderen Leuten sind, aber nicht von mir. Vielleicht sogar noch mehr Prozent.
Ja, Sprache lebt und verändert sich ja, auch durch Einflüsse.
Das kann sein, genau. Und wir haben jetzt noch einen kleinen Gast hinzubekommen. Das ist der Ferdi. Und ich möchte ein Geheimnis lüften. Der Ferdi ist diejenige Person, die sich den Podcast-Namen Dieb und Doof ausgedacht hat. Mal ein kleines Applaus, Benson. Kannst du diesen tollen Applaus abspielen?
Ja, ich probiere es. Es ist ja auch neu hier.
Wo ist er? Der Applaus.
Da. Da. Der gehört ganz allein dir.
Ja, wir haben ja jetzt alles ein bisschen Ärger, Ferdi. Hast du noch eine Folge, die dir im Kopf geblieben ist? Oder irgendwas aus den letzten 4 Jahren, Dieb und Doof? Du hast das ja auch von hinter den Kulissen mehr miterlebt. Das blockierte.
Die Unmengen Recherchezeit, die draufgegangen ist.
Ich muss tatsächlich sagen, für mich ist es immer noch der Kuckuck. Tatsächlich wird immer der Kuckuck bleiben.
Kuckuck.
Ja, definitiv.
Ja, allererste Danke. Folge, wirklich, von vor mittlerweile 4 Jahren. Also wer sich das nochmal geben möchte, es ist Nikolaus vor 4 Jahren.
Wirklich, ja. Ich fand das auch so eine geile Frage. Muss ich mir mal jetzt selbst kurz auf die Schulter klopfen? Ich
habe damals noch mit einem Ornithologen von irgendeiner Uni per E-Mail Konversation betrieben, um mir tatsächlich erklären zu lassen, was das auf sich hat, und habe dem irgendwie so meine Recherche geschickt, was ich irgendwie bisher herausgefunden hatte, um mir dann irgendwie Feedback davon zu holen. Ich glaube, wirklich so einen Aufwand habe ich für keine andere Folge mehr betrieben danach.
Obwohl, nein, ich würde auch sagen.
Ja, nee, irgendeine andere Folge war auch noch, da habe ich mit irgendeiner, ich glaube mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder so telefoniert. Ah, das war auch wild. Ich glaube, das war das mit den Süßstoffen. Deine Frage nach den Süßstoffen.
Ja, stimmt.
Da bin ich auch noch richtig reingegangen.
Ja, also ich muss sagen, meine bestrecherchierteste Folge, und deshalb ist sie mir, glaube ich, auch so in Erinnerung geblieben, ist tatsächlich die zur Anthroposophie, das anthroposophische Rabbit Hole. Da bin ich wirklich tief eingestiegen, und da könnte ich noch 100.000 Folgen drüber machen. Das ist auch, glaube ich, unsere meistgehörteste Folge bis dato. Das ist auch die einzige, die irgendwie auf Twitter geteilt wurde, wo wir kurz ein bisschen berühmter waren.
Ja.
Berühmt 160.
Naja, aber von einem Menschen, der sich da in seiner Profession, in seinem Job als Journalist mit beschäftigt.
Genau, von daher immerhin als teilungswürdig empfunden. Das haben wir geschafft und geleistet. Und ich möchte noch eine Leistung sagen. was ja richtig cool ist, ihr wisst das ja vielleicht voneinander jetzt hier nicht, die ihr dabei seid. Wir haben wirklich von Hamburg über jetzt unten bei Stuttgart bis hin tatsächlich zu Innsbruck haben wir Hörende aus einem riesen Gebiet dabei.
Ja,
wir haben die Dachregion erreicht.
Ich habe darauf gewartet, dass
mindestens
du das Dachwort
einmal bist. In jedem Land.
Ja. Können wir uns ja, jetzt genau. einen internationalen Podcast schimpfen, finde ich. Ist
das
doch ganz.
Das stimmt schon.
Ganz
genau.
toll.
Wir haben ja auf der Homepage tatsächlich auch diese kleine Gemeinschaftskarte irgendwann mal eingerichtet, wo Leute sich eintragen konnten, wo sie ja. uns denn hören. Und genau. Da sieht man halt, dass wir tatsächlich, also natürlich der Raum Berlin-Brandenburg da irgendwie das meiste ist, aber es gibt auch Leute, die das irgendwo bei Nürnberg oder wie gesagt aus der Schweiz oder halt in Hedwig-Holstein ja. hören.
Ja, mega. Also wir freuen uns, es waren wirklich vier wilde, rasante Jahre mit sehr ausgiebigen Recherchen. Ich gebe zu, es gab vielleicht auch die ein oder andere 30 Minuten kurz vor knapp Recherche.
Nein,
gab es vielleicht
nie.
Auch, hat Also wenn ihr mal hört, vielleicht findet ihr das ja raus. Aber es hat immer noch gereicht für den engagierten Dilettantismus. Und ja, deswegen würde ich sagen, das war cool und wir wollen ja auch nicht aufhören, aber da kommen wir vielleicht nochmal zu.
Stimmt. Wir haben uns aber irgendwann gesagt, nach 100 Folgen ist, weiß ich. Wir haben gesagt, wir machen 100 Folgen. Ich glaube, das war so relativ am Anfang. Ich gesagt habe, wie lange machen wir das jetzt? So, probieren es aus, mal 100 Folgen. Dann
genau.
Gucken wir mal.
Ja,
ich möchte nochmal herausziehen, wir haben erinnert dich noch an die drei schönen Folgen mit Hanna und Arne.
Mhm. Radeln um die Welt.
Genau, ihr Radeln um die Welt. Das war natürlich auch schön. Das war total schön, das mal zu hören und das den Leuten mehr zu bringen, weil es halt auch richtig cool war. Hat uns natürlich auch ein bisschen Arbeit gespart, gerade als wir gesagt haben, wir machen keine Sommerpause. Also wir machen irgendwie Sommerpause, wir bringen was raus. Na gut.
Ja.
Aber auch das, die Folgen kann ich nochmal wärmstens empfehlen.
Voll. So, und ich muss sagen, ich bekomme langsam Durst und würde,
Überleitung
Leute, haltet euch bereit, Überleitung auf der Hölle, das ist unser Spezialgebiet, ich würde das Podcast-Getränk Kick-Off hiermit starten. Übrigens, wer sich äußert, wir schneiden diesen Podcast nicht, das wisst ihr wahrscheinlich, also passt auf, was ihr sagt.
Hier bleibt alles drin.
Denkt dran, keine Namen, keine Strukturen. Wir haben hier einen wunderschönen Kombucha. Passion Fruit, Organic Sparkling Fermented Tea von Jarl mit 2 R, habe ich mir im Internet bestellt.
Dieses verrückte Internet.
Während ich vielleicht andere Dinge bestellt habe, über die ich nicht sprechen kann, weil anwesende Personen davon nichts wissen dürfen.
und alle Beteiligten reißen die Augen auf.
Ja, wer von euch wird sein?
Hui.
Schmeckt
okay,
sehr interessant.
Ich mach weiter. Ich dachte mir, zu Feier des Tages gönne ich mir einen Gin Tonic, da ich aber gerade keinen Alkohol trinke, ist es alkoholfreier Gin Tonic.
Hm.
Und ich kann den tatsächlich ohne Werbung zu machen. Es gibt einen alkoholfreien Gin, den ich eigentlich tatsächlich ganz lecker finde. Und was
mach
ich auch
jetzt
immer,
mal Werbung.
Naja, das habe ich glaube schon mal getrunken. Es ist der aus der Steinflasche.
Ah.
Ja, ich glaube, ja.
Der Knut und, Hansen.
Richtig. Und was ich immer wieder auch nicht normalen, aber Gin Tonic mit Alkohol empfehlen kann, ist vergessene Zitrone, vergessene Gurke, eine Scheibe Apfel. Das ist der Shit.
Mm.
Ja, das müsst ihr probieren.
Aber jetzt muss ich mal kurz was fragen. Ihr habt es nicht gesehen. Ne? Benson hat das Getränk da drin und die Scheibe Apfel hängt am Rand, aber sie berührt das Getränk nicht. Benson, wie verfeinert ist das
drinne.
Getränk?
Da liegt auch noch eine drinne. Ich dachte, ich mache mir so ein bisschen Deko hier. Ich mache es mir schön für die 100.
Ich wollte gerade sagen, wie hat denn das Einfluss auf den Geschmack, wenn die da nur dranhängt?
Oh.
Okay, sorry, my bad.
Jetzt habe ich ein Stück abgebissen und jetzt müsst ihr das ertragen.
Schmatz, schmatz. Ja, fragen wir mal, wer hat denn uns noch ein schönes Podcast-Getränk mitgebracht?
Ich sag mal so, wer mich kennt, Spezi ist on the run. Tatsächlich
geil.
Nur eine Paulaner. Wer gute Spezi trinken will, Flötzinger aus Pforzheim. Flötzinger, ich sag euch das. Das
nicht
Bier
schlecht.
Soll auch gut sein, aber das sage ich gar nicht.
Aber das mögen andere beurteilen.
Das mögen andere beurteilen.
Ja, ich trinke ein schönes Rotbier. Um es gleich etwas genauer zu beschreiben, aus Dänemark. Kommt gerne in einer Dose, 1-Liter-Dose, um genauer zu sein. Und
kannst du das mal bitte in die Kamera
halten? Hast du ein Achselrot hier?
Thomas würde wieder sagen, bei anderen ist es eine normale Dosengröße. Und diesmal auch mit 6,5%. Und uiuiui. Grüße gehen raus an Flori, weil der hat mir nämlich zwei Dinger davon mitgebracht. Irgendwann mal zwischendurch. Und hier sind auch noch irgendwie zwei andere Starkbier-Dinger mit 8%. Und Flori, wenn du den Podcast hörst, komm gerne vorbei und hol die wieder ab.
Wir sagen ihm Bescheid, dass er die Folge mal hören muss.
Die schicken wir ihm einfach so rüber, ungefragt.
Aber das ist echt lecker. Kann ich empfehlen. Prost.
Das sieht auch wirklich richtig rot aus.
Sehr schön. So, wir haben noch Ferdi hat die ganze Zeit schon panisch geschaut. Ich glaube, da ist kein Podcast-Getränk. Doch?
Ist tatsächlich nur Wasser. Es ist ganz stilles Wasser. Ja, ich glaube, mit ein bisschen Aroma drin. Cassis war es, glaube ich. Ja,
der feine Herr.
Ich glaube, ich werde mir gleich mal auch ein bisschen ein Bier holen.
Sehr gut.
Ja, trinkt ihr mal, stoßt ihr mal an hier auf die Folge 100.
Sehr gut. Und wir haben auch noch von unterwegs dazugeschaltet On the Go Caro. Hi.
Hey.
Hallöchen.
Ja, wir hören dich.
Sehr schön. Also ich habe auch nur ganz schnödes Rohrquell abgefüllt in einer Werbemateflasche.
Auch schön.
Ja, aber vielleicht wird es auch gleich noch was Spannenderes.
Gucken wir mal. Ihr könnt gerne Getränke-Updates geben. Oh, Caro klingt, als wäre sie am Bahnhof. Sehr schön. Cool. Unterwegs. Ist doch toll, dass wir hier von unterwegs auch besucht werden.
Vielleicht
mega
mit
Podcast-Getränke.
Caro, heute noch unsere Außenwette machen.
Ja, stimmt.
Die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch.
Sehr schön, die Außenwette. Das gefällt mir. Ja, ich weiß nicht, wer von euch ist denn bereit für das erste Thema? Wir wollen ja unserem Bildungsauftrag auch in dieser Folge nachkommen. Da müssen wir keinen Faden abbeißen, wenn wir Mäuse wären. Wie gehen die Sprichworte? Oh Gott, dieses typische Ding, wenn man anfängt, einen Satz zu sagen, merkt, Chaos funktioniert nicht und dann irgendwie retten. Da
beißt die Maus keinen Faden ab.
Ach, so rum. Aber wir sind ja keine Mäuse, also funktioniert es schlecht. Das Gute ist, wir können jetzt ja mal voten. Welches Thema wollen wir denn zuerst hören? Wollen wir erst hören, ob BHs wirklich gegen Hängebrüste helfen? Oder wollen wir hören, warum rothaarige Menschen weiße Haare haben im Alter statt grauen?
Ich würde zuerst mit dem nicht so sexuellen Thema anfangen.
Also die Brüste.
Also Brüste.
Nicht die sexy Haare.
Ja, okay.
Gut. Na dann. Auf ins erste Thema.
Sport-BH frei.
Ich finde es so geil, dass ich das jetzt erst entdeckt habe bei Folge 100. Das ist der Hammer. Es
übrigens,
ist wirklich
Fun Fact,
der Hammer.
Gerade sind meine Badelatschen kaputt gegangen. Die guten Center-Parks-Badelatschen.
Nein.
Doch, nicht wirklich, die. Genau gerade jetzt eben.
Dann
da bewegt man sich einmal falsch.
Urlaub im Center-Parks an.
Es war Familie. Jetzt lass die Familie bitte.
Sehr gut. Okay, na dann. Machen wir uns alle bereit.
Genau, das darf ich anfangen. Und ich finde es schön, dass wir das wirklich in Folge 100 dieses Thema haben. ich habe mir natürlich kurz was überlegt. Wir wissen alle, was ein BH ist. Es steht für Büstenhalter und der hat erfüllt verschiedene Funktionen.
Es ist übrigens so witzig, dass er Büstenhalter heißt, weil eine Büste ist ja eigentlich so eine Plastik von einem Menschen. Stell dir mal vor.
Vielleicht wurde es auch nur zweckentfremdet. Das habe ich jetzt nicht recherchiert.
Der Brüstehalter.
Die Etymologie des Wortes. Soweit bin ich jetzt nicht tatsächlich eingestiegen. Auf jeden Fall hat es verschiedene Funktionen und seine Sinnhaftigkeit hängt stark von den individuellen Bedürfnissen, körperlichen Voraussetzungen und aber auch dem gesellschaftlichen Kontext ab. Das ist ja Hammer, oder?
Ja, wunderbar.
Deswegen kann man nicht pauschal sagen, ob der BH wirklich sinnvoll ist oder nur eine Erfindung der Wirtschaft oder der Modeindustrie. Oh, jetzt habe ich einen Kloß im Hals.
Heieiei.
So. Ist also nicht wegen des Themas.
Trägt man was von deinem Podcast-Getränk? Das ölt die Stimme.
Mache ich. Das löst auch die Zunge wahrscheinlich.
Ja, eben, genau. Dann kann man das ganz ganz flotter sagen.
Okay, also ich habe es mir gedacht, weil wir das eh schon ein bisschen hier alles wahrscheinlich in die Länge ziehen werden und ja nicht ewig, habe ich das ein bisschen kürzer gehalten. Also es gibt verschiedene Punkte, auf die ich eingehen möchte, und zwar die unterstützende Funktion, kulturelle und soziale Normen, Ästhetik und Selbstbewusstsein, kommerzielle Interessen der Modeindustrie und am Ende natürlich noch irgendwie anderweitige gesundheitliche Aspekte. Gut, kommen wir zu dem, was der BH wahrscheinlich eigentlich machen sollte, nämlich unterstützen.
Ja.
Was soll unterstützen? Die Brust der Frau. Und das ist da tatsächlich so, dass BHs gerade bei Frauen mit größeren Brüsten dabei helfen, das Brustgewebe zum Beispiel zu stabilisieren und Belastung in der Wirbelsäule zu mindern. Mhm. Ja, was insbesondere Nacken- und Schulterschmerzen zum Beispiel verringern kann. Da ist es aber tatsächlich so, dass das vor allen Dingen bei einem gut sitzenden Sport-BH der Fall ist. Ja, der beim Sport die Bewegung reduziert und so die Brust schützt und dadurch das vor allem das Bindegewebe vor Dehnungsschäden schützt. Das hängt natürlich aber auch nur, also ist halt für Frauen mit größeren Brüsten. Frauen mit kleineren Brüsten, da ist die Unterstützungsleistung natürlich weit weniger entscheidend, kann dann vielleicht eher ästhetische und soziale Gründe haben. Also ja, man fühlt sich da einfach irgendwie besser oder man ist so auf erzogen worden.
Ich krieg gerade so einen lustigen Witz nicht aus dem Kopf, wenn du dann zum Chirurgen gehst, wenn du sie vielleicht vergrößern willst, aber dann tun sie nachher weh im Rücken, dann kann man sagen, die gehen auf deinen Nacken.
Wow.
Das ist so schön, wie sich alle, schön an den Kopf machen.
Das Niveau verhält sich antiprofessional zur Folgennummer.
Also, vielen Dank für dieses ehrliche Feedback.
Vielen Dank.
Geh bitte weiter. Okay.
Tatsächlich ist es wohl eher so, dass es, und das ist dann Punkt 2, dass es in vielen Kulturen das Tragen eines BHs eher eine gesellschaftliche Norm ist. Und quasi zum Teil sowohl als Körperpflege als auch als Teil des formalen Erscheinungsbilds gilt. Und es eher durch gesellschaftlichen Druck dazu kommt, dass Frauen BH tragen. Und vor allem ist es dann zu beobachten, dass sich die Modeindustrie dafür verstärkt einsetzt oder einen verstärkten Einfluss darauf hat, und das vor allen Dingen im 20. Jahrhundert. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Gegenbewegungen dazu, wie die No-Bois-Bewegung, die Frauen eher dazu ermutigen wollen, diese Norm zu hinterfragen und selbstbestimmt zu entscheiden. Also wirklich nach einem körperlichen Wohlbefinden und habe ich das wirklich nötig oder nicht oder kann ich auch ohne und fühle ich mich auch so wohl. Und das sollte dabei eigentlich im Mittelpunkt stehen, denn das kann tatsächlich auch, also ob Frauen das tragen, ist natürlich auch eine Frage des Selbstbewusstseins oder viele Frauen empfinden den BH tatsächlich als ästhetisch ansprechend. Er kann dazu genutzt werden, um die eigene Silhouette zu betonen, um vermeintlich besser auszusehen, also um sich besser aussehen zu fühlen, damit das Selbstbewusstsein zu stärken. Und das weiß natürlich auch die Modeindustrie, die diesen Aspekt ausnutzt, indem sie ihn in Farben, Formen, Designs, Materialien, diverse Sachen dort bereitstellt. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, diese No-Bois-Bewegung, wo Menschen oder Frauen sich hingegen ohne BH viel attraktiver fühlen und quasi sich auch komfortabler fühlen und ja, das Ganze dann weglassen.
Ja, Caro sagt nochmal, man macht das vielleicht auch manchmal, ne, für die Außenwirkung, also dass das vielleicht auch gar nicht so sehr dem eigenen Gefühl dann nahe kommt, sondern ja, wie, was wird erwartet und was ist so gesellschaftlich akzeptiert? Dann muss man ganz ehrlich sagen, kein BH, mehr Nippel, und das ist vielleicht mehr unangenehm, weil oft sexualisiert wird, und deshalb lieber eher der etwas gepolstertere BH, der das vermeidet, der Umwelt anzuzeigen, wann einem kalt ist und wann nicht.
Stimmt, also wie gesagt, in vielen Kulturen ist ja genau das, das Tragen des BHs halt eine gesellschaftliche Norm. Und dann quasi, gewisserweise wird das dann halt irgendwie erwartet. Und natürlich, wenn sowas gemacht wird, gibt es natürlich ein kommerzielles Interesse von irgendjemandem hier der Modeindustrie, sodass der BH als essentielles Kleidungsstück vermarktet wird, um damit eine dauerhafte Nachfrage zu erzeugen oder eine große Nachfrage zu erzeugen. Und vor allem über Generationen hinweg und damit natürlich in gewisser Weise eine Art lukratives Geschäft aufgebaut wird. Dabei geht die Werbung natürlich neben den ästhetischen Produkten oder ästhetischen Punkten auch darauf ein, dass es halt einfach eine Notwendigkeit ist und betont halt quasi gerade diese gesundheitlichen Vorteile aber auch natürlich den Fakt, gut auszusehen, sich wohlzufühlen. Was dazu führt, dass auch gesagt wird, okay, unterschiedliche Anlässe bedürfen unterschiedlichen Modellen von BHs, die halt verschiedene Eigenschaften mit sich bringen. Entweder Bequemlichkeit oder bestimmte Betonung oder halt Ästhetik im Aussehen selbst und sowas. Und somit kann man natürlich den kommerziellen Interessen da nochmal ein bisschen mehr nachkommen oder werden damit noch mehr befriedigt. Das kommt dann auch zu, also die dann auch den gesellschaftlichen Druck nutzen. Und das ist ja dann tatsächlich auch so, dass, wie gesagt, nicht alle Frauen den BH tatsächlich als notwendig empfinden, aber ihn trotzdem genau aus diesen Punkten dann tragen. Genau. Es gab mal neben den Studien oder neben den Fragen, ob das denn überhaupt eine unterstützende Wirkung hat, ob das sinnvoll ist, für wen das sinnvoll ist, tatsächlich auch die Frage, ob nicht andere gesundheitliche Aspekte noch eine Rolle spielen. Da gab es verschiedene wissenschaftliche Studien zu, die leider relativ uneindeutig sind.
Ach,
also es gibt Vor- und Nachteile.
Wissenschaftliche Studien zu BHs, hallo?
Es gibt keine eindeutigen gesundheitlichen Vor- oder Nachteile, den BH zu tragen, solange der BH gut passt und er korrekt sitzt. Ja, also wenn irgendwie einen falschen, passenden BH habe, weil er entweder zu klein, zu groß, zu eng, zu weit oder sonst irgendwie was ist, dann kann es natürlich irgendwie dazu führen, dass es zum einen unangenehm ist, und zum anderen tatsächlich, wenn sie zum Beispiel zu eng anliegen, potenziell den Lymphfluss beeinträchtigen. Ja, das ist aber, also das kann passieren, inwiefern das wirklich Folgen haben kann, gibt es noch keine belastbaren Daten, also wie groß der Einfluss einfach ist, ja, ob dann die Lymphknoten irgendwie beeinträchtigt werden. Wichtig ist halt einfach nur eine regelmäßige Überprüfung der Fassform, und dann sollten Druckstellen und Haltungsprobleme und eventuelle Einflüsse auf Lymphknoten vermieden werden können.
Ja, sehr gut. Dazu meldet sich der Pachi. Guck mal, da gibt es doch direkt eine Nachfrage.
Ja, nee. Ich habe Benjamin Benson. Oh mein Gott.
Jetzt was verraten,
Benversion.
Ich dachte, ich hätte es nicht ganz richtig verstanden. Aber
hast du.
War dann doch so.
War dann doch so. Gut, schön. Benjamin, schön, dass du das richtig verstanden hast.
Sehr gut.
Genau. Deswegen kann man nicht sagen, ob es eine klare Empfehlung zum Tragen eines BHs gibt, also jedenfalls aus wissenschaftlicher Sicht. Und deswegen hängt es halt, wie gesagt, stark von den individuellen Präferenzen vor. Was möchte ich mit diesem BH überhaupt erreichen?
Kannst du denn Empfehlungen jetzt aussprechen?
Ich kann kein bestimmtes Modell oder anders jetzt aussprechen. Tragt das, worin ihr euch wohlfühlt, Ladies.
Und das ist eine schöne Empfehlung.
Ja, und wenn ihr euch nicht in einem wohlfühlt, braucht ihr keinen Trank. Aber ich höre daraus, dass denn die Brust der Schwerkraft nicht so ausgeliefert ist, aufgrund ihrer Masse,
es gibt tatsächlich schon, also wahrscheinlich ist die, oder was halt eher schwierig ist, ist halt die Bewegung. Also wenn es halt gerade zum Beispiel bei bewegungsintensiven Tätigkeiten, also Sport, Joggen zum Beispiel, dann ist es natürlich schwierig irgendwie für das Bindegewebe oder wird es stark belastet. Und natürlich kommt es dann, wie gesagt, auf die Größe der Brust an und damit halt auch irgendwie auch aufs Gewicht. Es gab mal Ansätze, dass man sagt, eigentlich ist ja das BH-Tragen sogar noch gefährlicher, denn dann ist ja das Bindegewebe der Brust quasi untrainiert.
Ja.
So, und es wird quasi schwächer.
Und? Ja. Stimmt das?
Ja, auch da, das war eine Hypothese, über die man tatsächlich einfach nicht, nicht wirklich eine Aussage treffen konnte. Also die Eigenunterstützung des Bindegewebes kann, wie gesagt, sogar geschwächt werden könnte, weil die Brust, wie gesagt, weniger trainiert wird, um ihre Form zu halten. Die Hypothese ist umstritten und wird von vielen Wissenschaftlern als zu simpel angesehen, da sie die komplexen Gewebestrukturen der Brust und die individuellen Unterschiede der Frauen nicht ausreichend berücksichtigen.
Verstehe.
Also, ja.
Pachi.
Ich hätte eine Frage. Gibt es denn so einen gewissen Schneidepunkt, ab wann man sagen kann, okay, es bringt was, einen BH zu tragen. Gibt es da irgendwelche Studien?
Körbchengrößen. Wir wollen jetzt hier Bescheid wissen.
Masse, Umfang. Ja.
Nee, tatsächlich nicht. Es ist eine individuelle Geschichte. Also wenn du jetzt einfach sagen willst, wenn man jetzt Schmerzen hat, dann sollte man das wahrscheinlich ertragen. Wenn man tatsächlich irgendwie darauf achtet und bemerkt, dass Schwerkraft ihre Dinge tut und man sich damit tatsächlich auch einfach nicht wohlfühlt. Also es gibt auch durchaus Leute, die sagen, ja, ist halt so, ich fühle mich damit wohl, es ist okay, das bin ich halt. Dann ist es deren Entscheidung, das weiterhin auch kein BH zu tragen. Ich glaube, schwierig wird es tatsächlich erst. Und dann ist es die Empfehlung wirklich, wenn es darum geht, hat man Schmerzen und körperliche, ich will nicht sagen, Beeinträchtigung dadurch. Das ist
doch, durchaus schon.
Aber genau, hat man halt wirklich Beeinträchtigungen im Alltag, damit, weil ich halt, keine Ahnung, dauernd Rückenschmerzen habe oder sowas. Oder Nackenschmerzen. Dann sollte, glaube ich, der Punkt erreicht sein, an dem es eine Empfehlung zum Tragen gibt. Quasi fast, dann ist es ja fast ein medizinisches Hilfsmittel.
Das ja sollte von der Krankenkasse übernommen werden, dann
richtig,
auch.
Richtig, genau. Und dann könnte man sich ja der Krankenkasse richtig. Strümpfe. Ja, der orthopädische Büsten, Alter. Geil. Ja. Welche Krankenkasse bezahlt das wieder? Keine.
Ja, keine.
Ja?
Siehst du, da kommen wir doch auf was hier.
Ja, orthopädische wieder hier eine Ungleichbehandlung.
Das schreibe ich schon mal auf für den Titel.
Das stelle ich mir auch sehr schön vor, weil man kennt ja diese orthopädischen Strümpfe, wie schön die sind.
Mhm.
Wie schön dann auch dieser BH aussehen muss. Das ist
ja, die volle funktionale Schönheit.
Ja, naja, ja. Aber am Ende würde der wahrscheinlich ein bisschen aussehen wie ein Sport-BH, oder nicht? Dann, also wenn es so ein orthopädischer...
Ich denke auch. Aber schön in was? Weiß und gerippt.
Eng. Natürlich.
Ja, eigentlich, der wird dann auch absichtlich einfach scheiße aussehen. So, weil
die,
ist ja ein Medizinprodukt. Das darf ja nicht.
Oder ein Design versucht er dann doch nicht gut aussieht.
Oder so.
Ja, aber irgendwann wird es soweit sein.
Das ist wie bei den Zähnen. Das, was die Katze zahlt, ist die hässliche graue Füllung da. Und das, was man nicht so sieht, das ist dann nochmal teuer, musst du extra zahlen. Hm. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Aber ich würde sagen, zusammenfassend kann man ja sagen, der BH ist eine schöne Erfindung. Zum einen, um Frauen ein extra Kleidungsstück aufzuschwatzen, indem man so tut, als wäre er genauso essentiell wie die Unterwäsche. Auch eine Frage, die man sich mal stellen kann. Braucht es das eigentlich? Die extra Kleidung unter der Kleidung, kann man sich jetzt überlegen. Aber Teil 2 ist, es kann quasi hilfreich sein, wenn das Gewicht zu groß ist, sodass es Belastung im Rücken und der Muskulatur auf der Rückseite des Körpers hat. Und ansonsten ist auch die Frage, ob man eine hängende Brust verhindern möchte, am Ende wahrscheinlich eine rein ästhetische. Und ob es jetzt da den BH gibt oder nicht, keine Ahnung. Können wir jetzt ja auch wild sagen, das hat sich wieder schön einer überlegt, damit die Brust immer schön weit oben sitzt und jugendlich wirkt. Auch wenn sie, weiß ich nicht, sonst sie nach sonst wo schon Richtung Körpermitte verabschiedet hat vielleicht. Was ja rein theoretisch komplett normal ist. Im Alter, ja. Nach dem Stillen, nach Geburten und so weiter und so fort. Sehr genau, gut.
Weil
also,
es ist halt so die Frage oder die dahingehend die Beeinflussung, dass man sagt, man braucht auf jeden Fall zu verschiedenen Anlässen und aus verschiedenen Gründen mehrere. Ja, also um da einfach nochmal irgendwie was zu schaffen.
Ja, einen für sich und einen für das Auge ist mit.
ein für die Innenwirkung und ein für die Außenwirkung, wie es Karos
genau.
So schön sagte.
Ja, genau. Genau, für die Innenwirkung, für die Außenwirkung und im besten Falle lässt sich das dann kombinieren, so Frau denn möchte. Wenn niemand noch spannende Fragen dazu hat, würde ich mich ja bei Benson bedanken für die Erklärung dieser Frage. Es sei denn, da kommt noch was und wir haben dich jetzt schon wieder völlig aus dem Konzept gebracht.
Nö, das ist vollkommen okay. Also ich wollte jetzt nicht noch ewig und 3 Tage drauf eingehen. Ich dachte, wir haben jetzt vielleicht noch, also wir können auch ein bisschen über Brüste reden, aber
oh ja, prinzipiell.
Wenn noch jemand Bedarf hat, immer.
Vielleicht ist ja der neue Podcast dann, Brüste. Der Brustpodcast. So,
ja.
Schon mal ein Vorschlag auf dem Zettel. Das Spannende ist, was wir nämlich noch drin hatten, das ist ja die letzte Frage, die ich Benson gestellt habe. Und ich habe hier aber noch so einen riesentollen Fragenspeicher. Ihr seht, der ist etwas länger. Und ich würde euch zum Abschluss noch mal ein paar Schmankerl erzählen, vor denen ich euch und Benson verschont habe.
Alle Vielleicht Fragen, aus denen wir nie eine Folge gemacht haben.
Nicht alle Fragen, weil dafür sind es zu viele, aber es waren so schöne Sachen wie, wie wird man eigentlich heilig gesprochen? Was muss man dafür tun? Das hat mich interessiert. Auch, was ich schön fand, war, das dachte ich mir, das tue ich dir nicht an, aber was macht Schule gut und was kann sie besser machen?
Haben wir darüber nicht mal gesprochen?
Nee, nur Sicher? Im Geplänkel, nur im Geplänkel, würde ich sagen.
Und dann wahrscheinlich auch so viel zu oft Frage. Einfach.
Jetzt eine Frage, die sich völlig in mir outet. Und wenn ihr, ja, in Kraft der sich auskennenden Menschen hier, mir diese Frage noch zum Schluss beantworten könnt, weil ihr es einfach wisst, aber wirklich, vielleicht präsentiert die Frage, dass ich doof bin, aber die Frage ist, warum, wenn man draußen unterwegs ist und am Handy hängt und du sitzt am selben Spot und hast deine wunderschönen 4G, so alt ist die Frage schon, ja? Es ist die 4G-Frage. Du hast Internet, 4G, mittlerweile haben wir LTE, 5G, was auch immer. Und du sitzt da und freust dich deines Lebens, dass du im Internet unterwegs bist und in der nächsten Sekunde, Edge, nicht mal, es gibt keinen Empfang und das Internet ist einfach weg. Und neben dir hockt aber jemand und sagt, nö, bei mir ist noch da. Gleicher Anbieter. Dieses scheiß WLAN, warum, wenn du in der Welt bist, mal ist es da, mal ist es weg. Warum? Warum? Weiß es jemand? Weiß jemand, wie dieses scheiß WLAN funktioniert und warum es also, mal da ist und mal nicht?
Ich würde irgendwie so ein bisschen auf sowas wie Doppler-Effekt oder so tippen.
Interferenzmuster von Signalen.
Aber das würde ja nur funktionieren, wenn das Signal, was das Ding, also das, was das Signal aussendet, sich bewegt.
Nee. Du hast halt zwei Sende, du hast ja immer mehrere Masten und so weiter und so fort. Und die strahlen und strahlen fröhlich. Und dann stehst du halt auf einmal genau an so einem Punkt, wo sich genau die Wellen treffen. Und dann hast du gar nichts mehr, weil sie sich gegenseitig auslöschen.
Scheiße.
Das könnte ich mir zumindest vorstellen, aber ob das so ist, weiß ich auch nicht.
Oder dein Handy will deine Internetzeit begrenzen.
Oder so.
Manipulation.
Und solange wir es nicht wissen, was richtig ist, sind beide Erklärungen genauso gleichwertig gut.
Sehr gut. Schrödingers Erklärungen. Hat der Ferdi noch einen Wurf? Auch nicht. Nee, okay. Nee. Na dann, das war so mein Frägchen, was mich länger beschäftigt hat. Aber ich dachte so, nee, das ist eigentlich. Dann hatte ich eine schöne Frage. Wird man mehr nass, wenn man schneller oder langsamer durch den Regen geht?
Oh, da gibt es wirklich ein Paper zu.
Ja, guck mal.
Da gibt es wirklich ein Paper zu.
Ich als großer Freund der Sendung mit der Maus, es gibt eine Folge, da war Armin noch jung und da ist original bewiesen worden, dass du gleich nass wirst.
Weil du
dadurch, dass du schneller läufst, auch genauso, genauso viel Wasser aufnimmst. Obwohl du dich schneller bewegst.
Genau. Ich kann dazu eine sehr schöne Geschichte erzählen, weil mich damals ich glaube, es war 7. Klasse, genau diese Frage von der Physiklehrerin gestellt wurde.
Aha.
Natürlich durften alle irgendwie so ihre Antworten abgeben und so weiter und so fort. Und die Antwort von der Physiklehrerin hat mich damals mit 13 Jahren schon einmal komplett durchdrehen lassen. Weil ihre Antwort war, stehen bleiben. Und ich habe dann gesagt, man kommt doch dann aber niemals an. Was soll das? Ja. Das hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Ihr habt alle nicht recht, nicht schneller, nicht langsamer laufen, nein, einfach stehen bleiben. Das ist auch Gott.
Und
damit man das Wenigste abbekommt.
Ja, so hat es erklärt, aber es ergibt einfach keinen Sinn.
Ja, in dem haben sie auch verglichen, wie viel Fläche man denn dem Regen bietet, wenn man stehen bleibt. Also quasi nur so.
Ja.
Aber dann war die Annahme, dass er ja wirklich straight von oben fällt. Und das ist jetzt, also gerade Leute, die irgendwie in Küstennähe wohnen, wissen, dass das auf gar keinen Fall der Fall ist, dass Regen einfach gerade von oben fällt.
Aber ich hätte auch noch eine Frage.
Die hätte ich gerne beantwortet.
Pass auf, ich hätte auch noch eine Frage aus dem Kosmos der Sendung mit der Maus. Ich bin gespannt, wer sie beantworten kann. Warum kostet Senf für die Wurst kein extra Geld, Mayo und Ketchup aber schon? Das hat ein 7-jähriges Kind gefragt, fand ich total wilde Frage.
Okay. Das, wenn jemand
fast, das hat ja auch schon fast Funfact-Charakter.
Ja, lass uns einfach einreiten.
Da ist da bestimmt irgendwas dahinter. Warum?
Weil vielleicht Senf als so Grundnahrungsmittel mit Anspruch darauf gesehen wird und Mayo und Ketchup sind so Extras. Schnickschnack.
Fast. Ich löse auf.
Wäre mein Guess. Vielleicht will noch jemand was anderes. Ich würde noch jemandem die Chance geben. Da guck mal, da sind noch Augen zusammengekniffen, da wird noch gerätselt.
Wir haben keine Zuckersteuer. Ich hätte jetzt gesagt,
ich wollte gerade sagen, bei mir war es auch, hat es mit dem Zucker zu tun, der da drin ist. Das
hatte ich, auch kurz überlegt. Ja. Aber in Senf ist was mit ganz bisschen Zucker drin, oder?
Ich würde es anders gesteuert.
Das ist schon seit Mittelalter.
Ja. Da gab es auch keine Mayo und kein Ketchup.
Fast, das haben wir schon immer so gemacht. Ich würde es sonst mal auflösen. Also, das gilt als Gewürz. Weil früher im Mittelalter Salz so teuer war, wurde dann halt natürlich so Wurst oder quasi nicht gewürzt. Und dann war das Salz eher in dem Senf, weil dann man da weniger Salz brauchte. Und das ist tatsächlich bis heute noch so. Und die GIs nach dem Krieg sozusagen. Und das zählt als Soße, während der Senf als Gewürz zählt.
Ha.
Nicht witzig.
Nicht
obwohl
schlecht.
Die Wurst
cool,
Salz beinhaltet.
Ha, frech.
Ja. Das ist aber nicht der Funfact, von dem du vorhin sprachst.
Nee, da geht's um Vögel.
Ich glaube, Malte hat nur einen für uns.
Malte, so eine Bereicherung hier, wie ihr alle.
Wunderbar. Sehr gut. Und ich gucke mal, ob ich hier noch eins habe, was ich nicht, hier sind wirklich viele Fragen. Nö, ich glaube.
Nicht mehr?
Nee, ich glaube, ich habe noch geschrieben, warum wird man eigentlich, wenn es kalt ist, warum erkältet man sich da mehr, wenn man ja Viren und Bakterien braucht und die ja schon bis zu einem gewissen Grad hitzeresistent sind? Das hatte ich mich nochmal gefragt, aber darüber werden wir wahrscheinlich für immer rätseln müssen.
Ein Punkt dafür ist einfach, dass wir, wenn es kalt ist, mehr drin aufhalten.
Ah.
Und wir deswegen einfach mehr Möglichkeiten haben, uns gegenseitig Viren und Bakterien um die Nase zu schleudern.
Könnte eine Erklärung sein,
weil wir tragen das eigentlich immer so ein bisschen in uns.
Mhm. Aber müssten wir dann nicht selbst wenigstens genauso oft krank werden, weil wenn wir sie schon da haben?
Nö, es kommt ja darauf an, wie gut dein Immunsystem ist. Also manchmal trägst du einfach die Viren auch nur mit rum und manche sind halt anfälliger.
Ah, okay.
Ja.
Verstehe. Gut. Klingt für mich okay. Ja, dann habt ihr ein paar Fragen gehört, die ich nie gestellt habe, die wir trotzdem nebenbei beantwortet haben, plus extra Fun Fact. Wenn ihr möchtet, werde ich euch jetzt die tolle Frage beantworten, warum wir Rothaarigen von grauen Haaren verschont sind. Und warum es auch bei blonden Menschen oft so ist, dass sie quasi weiße Haare bekommen, wenn sie alt werden, statt grauen Haaren. Möchte jemand eine Vermutung abgeben, wenn wir so schön beim Raten waren? Maybe.
Pigmente.
Mhm. Damit hat es auf jeden Fall zu tun. Sehr gut.
Ja, aber das ist jetzt die Frage. Ich meine, dunkle Haare haben ja auch Pigmente.
Exakt das.
Aber andere.
Muss ja irgendwie anders sein.
Genau, und zwar ist es so, wir Rothaarigen, wir haben ja eine schöne kleine Genmutation. Die sind sozusagen Mutantinnen. Bei irgendwem raschelt es gerade. Ganz laut. Wir sind kleine Mutantinnen. Und zwar ist es das MC1R-Gen. Das dafür sorgt, dass ein paar Dinge anders sind und das auch mit unserer Haarfarbe. Generell entsteht die Haarfarbe durch das Zusammenspiel von zwei Typen des Pigments Melanin. Und zwar gibt es das Eumelanin, ist verantwortlich für braune und schwarze Haartöne, und das Pheomelanin, das ist verantwortlich für gelbe, also blonde und rote Töne. In der Regel enthält rotes Haar, genauso wie blondes Haar, wenig Eumelanin und deshalb besonders viel Pheomelanin. Und je mehr Pheomelanin, desto röder sind die Haare und deswegen die typische Farbe. Im Alter ist es so, dass die Aktivität der, wie sie so schön heißen, Melanozyten, nämlich die Zellen, die das Pigment herstellen, in den Haarfollikeln abnimmt, sodass insgesamt weniger Melanin produziert wird. Das ist natürlich ganz normal, passiert uns allen. Und es ist anscheinend so, deshalb, also ich meine, rothaarige Menschen werden ja in der Regel auch später grau oder ergrauen später als Menschen ohne rote Haare, dass die Produktion des Eumelanins etwas früher eingestellt wird als die Produktion des anderen Pigments, des Pheomelanins. Und das, was ich total spannend finde und was ich auch noch nicht wusste, dass graues Haar prinzipiell eine Mischung ist aus Haaren, die noch Restpigment haben, deswegen ist es oft so aschfarben, und Haaren, die eben schon kein Pigment mehr haben. Das sind die weißen Haare. Das heißt, auch Menschen, die graue Haare haben, haben weiße Haare, aber eben noch Haare, die etwas dunkler sind mit Restpigmenten. Und weil du ja das nicht Haar für Haar siehst, ergibt sich einfach, wenn so ein dunkleres, aschefarbenderes und ein weißes Haar, wenn die nebeneinander liegen, ergibt sich insgesamt ein graues Farbbild. Und ich glaube, es ist auch so, dass je älter Menschen werden, egal welche Haarfarbe sie vorher haben, desto weißer wird das Haar ja irgendwann. Weiß ich ja nicht, ihr könnt ja mal alle an eure, weiß ich nicht, ob Eltern schon dabei sind, Großeltern denken, ob ihr so seht, je älter die werden, desto heller sind die Haare vielleicht irgendwann. Also ich meine, ich weiß, Benson, dein Vater hat ja auch rote Haare und ist ein absoluter Weihnachtsmann. Schneeweißes Haar.
Mit Bart und allem.
Mit Bart und allem. Genau. Ich weiß nicht, könnt ihr mir überlegen, wie das sonst bei euch so ist. Und bei roten Haaren, die werden eben weiß, weil sie von Anfang an schon wenig bis gar kein Eumelanin enthalten. Und deshalb entfällt überhaupt erst die Möglichkeit, dass sich das verbleibende Haar durch ein dunkles Pigment noch Restpigment grau verfärbt. Und deswegen ist es halt so, dass die, wenn die Melaninproduktion bei rothaarigen Menschen nachlässt, fehlt dadurch eh schon Eumelanin, dann fängt das Pheomelanin auch an zu fehlen und deswegen wird das Haar direkt weiß, weil es keine Haarsträhnen hat, mit denen sich es quasi mischen könnte. Ja, deswegen werden wir gleich weiß. Tada! Super Short Fact.
Super Short. Und genau. Eine große Nachfrage, glaube ich.
Genau, und bei ja, blonden Haaren ist das ja auch so, na, wenn wir jetzt zum Beispiel das mal sagen können, die Caro mit ihren blonden Haaren wird wahrscheinlich auch heller sein als welche Menschen, die von Anfang an dunkle Haare haben. Hm. Genau. Wenn sie im Alter mal grau werden. Ist das nicht schön? So ist es. Tippitoppi. Und jetzt will ich fragen, Benson, hast du denn noch Fragen, die du mir nie gestellt hast?
Ja, ne, ich habe ja, also ich habe gerade probiert dran zu erinnern irgendwie und irgendwie nochmal was zu finden, aber also mir sind so ein, zwei Sachen tatsächlich eingefallen.
Mhm.
Ich habe ja meinen Fragensprecher tatsächlich irgendwie nach der letzten Frage, die ich dir gestellt habe, auch wirklich einfach in den digitalen Papierkorb geworfen.
Eieiei.
Ja, ich weiß. Aber ich dachte, ja, wenn, dann ist, machen wir hier ganz Ende. Aber ich weiß noch, also ich weiß noch, dass ich mal wissen wollte, okay, ab wann spricht man denn tatsächlich davon, dass man sich eine neue Gewohnheit irgendwie angelegt hat?
Mhm.
Ja, und wie kriegt man das vielleicht auch hin? Manchmal denkt man sich, ja, ich möchte irgendwie Gewohnheiten oder sowas etablieren, ja, bei mir. Wie kriege ich das denn hin?
Da hätte ich dir so viel erzählen können vom Habit Loop. Aber wir hatten das so ein bisschen drin. Aber wir hatten das so ein bisschen drin in der einen Silvester-Vorsätze-Folge. Da haben wir den Habit Loop erklärt. Also wer von euch das wissen will, hört da nochmal rein, wie man Gewohnheiten etabliert.
Deswegen habe ich die wahrscheinlich auch nie nochmal explizit gestellt.
Ja, wieder vorweggenommen.
Ich weiß noch, meine allererste Frage, eigentlich hatten wir ja damals, das können wir ja jetzt ja verraten. Ich habe ja damals die erste Frage das mit dem Kuckuck erklärt.
Ja.
Eigentlich hatten wir ja gesagt, weil die Idee dieses Podcasts ja auch so ein bisschen, also auf deinem Mist gewachsen ist, also eigentlich, ja, haben wir ja auch gesagt, okay, dann machst du die erste Erklärung. Und ich glaube, meine erste Frage an dich war, die Probefolge war, die wir nie ausgestrahlt haben, die haben wir nie hochgeladen. Ich glaube, ich habe die noch irgendwo. Ich habe die Probeaufnahme noch irgendwo. Das ist furchtbar.
Oh nein, okay.
Habe ich dich, glaube ich, gefragt, warum Menschen träumen. Und wir haben dann aber irgendwie gesagt, ich glaube, wir haben das ein, zwei Leuten gezeigt und die haben gesagt, ja, die Frage ist nicht so geil.
Ich glaube, da war was.
Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir, dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich gesagt, mach du doch eine Frage. Und dann kamst du mit dem Kuckuck um die Ecke.
Ja.
Und das war dann irgendwie der Kickoff dazu.
Das war der Kickoff, die erste Folge. Ja, wenn du das noch hast, weiß ich nicht, ob wir das jemals vollständig gemacht haben oder ob wir
vielleicht
nur gefragt haben.
Vielleicht als Bonus mal. Ich, ohne zu viel zu versprechen, ich guck mal nach. Wenn ich es finde, dann zeige ich es dir als erstes und dann entscheiden wir, ob wir das vielleicht nochmal
sehr gut.
Als allerersten Outtake, als den Grund-Outtake von allen nochmal rauswerfen.
Sehr gut. Ja, sehr, sehr cool. So, guck mal, dem Malte fällt schon der Stift runter hier.
Stimmung steigt.
Stimmung steigt. Aber und zwar, Caro hat gesagt, sie hat jetzt auch ein Podcast-Spaßgetränk.
Ui.
Oh, was ist es? Es sieht aus wie eine Brause. Nein. Nee, es geht.
Doppel.
Oh.
Stark.
Das ist schön. Na dann wünschen wir dir viel. Aus dem Wasser.
Aus Trauben.
Oh, das übrigens für alle Menschen, die nicht aus Berlin kommen, das war das Geräusch der Berliner S-Bahn, wenn die Tür zugeht. Das ist so schön, dass wir das hier auch drauf haben.
Und zwar die Original-Berliner S-Bahn, nicht wie die komischen neuen, die jetzt irgendwie so einen anderen Sound haben, sondern das ist das Original.
Sehr gut. Na Mensch, es ist hier ein Riesenkultur-Podcast. Herrlich.
Live, wie gesagt, da kam unsere Außenreporterin hier heute.
Ja, aber wirklich.
Richtig stark.
Ich finde es auch mega gut.
Unsere Verbindung in die richtige, in die reale Welt da draußen.
Ja, so, ich würde sagen, sind wir bereit?
Für Fun Facts?
Fun Facts!
Okay. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
Nee, ich finde, Malte fängt an. Malte hat das so schön gemacht.
Stimmt, Malte fängt an. Richtig. Wir haben ja 3 Fun Facts. Los geht's.
Ja, 3 Fun Facts. Und ihr dürft alle mitraten.
Ich habe mir übrigens nichts aufgeschrieben an Zeiten oder so. Das heißt, Kapitelmarken. Muss die raten am Ende.
Naja, ich habe mich heute auf der Arbeit, nachdem die Arbeit mittelmäßig war, damit beschäftigt, nachdem ich zu meiner Kollegin sagte, ich möchte gerne den Kopf in den Sand stecken, habe ich mich damit beschäftigt, macht der Strauß das eigentlich wirklich oder nicht? Wer weiß es?
Das ist jetzt die Frage an uns. Steckt der?
Und wo das so herkommt, tatsächlich, dieses Sprichwort. Ich meine, die Bedeutung ist ja relativ klar. Vielleicht will das jemand.
Ja, es ist ein bisschen wie, wenn Kinder sich die Augen zuhalten und dann sagen, ich sehe nichts, also siehst du mich auch nicht, und immer noch diese Idee haben, vor der Welt wahrscheinlich zu verdienen. Keine Ahnung, ob, ich glaube, ich habe einen Strauß noch, weiß nicht, ob ich einen Strauß jeweils schon mal in freier Wildbahn, na, da eh nicht, aber im Zoo oder sowas gesehen habe. Aber wenn ich daran denke, habe ich immer halt diese Cartoon-Situation vor dem inneren Auge, wie der Strauß halt den Kopf in den Sand steckt. Weiß nicht. Also ich würde sagen, die machen das nicht eigentlich. Wahrscheinlich ist es irgendwo mal so eine, weiß ich nicht. Es hat mal irgendjemand gesehen, das wie so eine, und es hat sich dann verbreitet, so wie Kängurus eigentlich nicht Kängurus heißen sollten.
Ich frage mich gerade, ob die aber, wo kriegen die ihr Fressen vielleicht her und graben die so unterirdisch, um sich da vielleicht irgendwie an so einen Mauseschacht ran zu schleichen. Und weil die natürlich dabei aber Geräusche machen, bleiben die dann mit dem Kopf quasi halb im Mauseloch stecken, mit dem offenen Schnabel. Und dann kommt die Maus wieder an und denkt sich, oh, da geht mein Gang ja weiter und läuft quasi den kompletten Strauß in den Hals runter bis in den Magen, weil die Maus denkt, das ist mein neuer Gang. Da komme ich zu den Homies, aber dann.
Interessanter Fakt. Aber das, was ich herausgefunden
habe,
ist, ich wüsste nicht mal, ob die nicht reine Pflanzenfresser sind. Aber tatsächlich, es liegt daran, habe ich jetzt gelesen heute, dass die machen ja so Erdlöcher, wo sie ihre Eier reinlegen. Und da muss natürlich auch mal irgendwann, da gibt es nämlich so Eidechsen und anderes Kleingetier, was sich zwischen den Eiern breit macht, weil es ja schön warm da ist, ne, gerade nachts. Also die Eidechsen so wegschleudern aus diesem Nest heraus quasi. Und allgemein ist dieses Nest ja tiefer. Das heißt, die müssen ja auch mal die Eier zurechtrütteln. Der lange Hals. Die müssen natürlich am Boden auch mal was zu fressen finden. Würmchen vielleicht oder so. Keine Ahnung, was es in der Wüste alles so gibt, was die fressen. Oder in den Steppen Mäuse. Oder wo es die alle gibt. Ja, vielleicht auch Mäuse, das vielleicht auch das. Aber auch ja Pflanzen, Beeren und so. Und ich glaube, da kommt das ein bisschen her. Mhm. Und tatsächlich, manche dachten ja, das wäre so ein bisschen so fluchtmäßig oder so, wenn sie Angst haben. Ne, habe ich auch gelesen, wieso Dodos damals, ne, als es sie noch irgendwann mal gegeben haben könnte. Ne? aber tatsächlich, die können 90 km/h schnell laufen. Das heißt, ich glaube, die laufen eher weg, als dass sie sich verstecken. Eine spektakuläre Anekdote, aber es ist faszinierend, was man während der Arbeitszeit so googelt. Hallo Chefin.
Also wenn Strauße den Kopf in den Sand stecken, gucken sie eigentlich mal kurz im Kinderzimmer, ob die alle richtig sind.
Ja.
Ja. Okay. Und ob die wieder Freunde eingeladen haben, die da noch nichts zu suchen haben.
Genau.
So, jetzt hier.
Feierabend.
Ende jetzt hier. Jetzt gehen wir alle schön nach Hause.
Sehr cool. Vielen lieben Dank. Mal, jetzt wissen wir, woher das kommt. Also Kopf in den Sand stecken. Wenn man das sagt wie der Strauß, dann ist es eigentlich tatsächlich das Gegenteil vom Sprichwort, weil das eher bedeutet, dass man sich mehr kümmert und nach dem Rechten sieht, statt Augen zu und Welt aus. Ein missverstandenes Sprichwort. Interpretation
auf jeden Fall.
Sehr schön. Cool, ja, vielen lieben Dank. Benson, magst du uns mit dem nächsten Fun Fact beglücken? Ja,
sehr gerne. Es ist wieder eine Frage nach einer Begrifflichkeit.
Oh.
Und zwar ist es etwas, ein Begriff aus einer anderen Sprache. Ich habe extra eine Sprache gewählt, wo ich mir, nicht ganz so blöd vorkomme, wenn ich sie ausspreche. Und zwar ist es eine englische Begrifflichkeit. Mm. Und es gibt dafür keine deutsche Begrifflichkeit. Also es gibt das Phänomen schon durchaus. Aber es gibt halt kein adäquates deutsches Wort, also keine Übersetzung dafür. Und zwar handelt es sich hierbei um die sogenannte Percussive Maintenance.
Percussive Maintenance.
Percussive Maintenance.
Hm.
Das ist etwas, das ist, also Maintenance kriegt man wahrscheinlich noch ganz gut hin. Percussive ist so, man denke vielleicht so ein bisschen an Percussions.
Mhm.
Ja, also.
Da habe ich gerade dran gedacht, ja.
Genau, und ja.
Ja, es gibt hier einen Beitrag, eine Raterei.
So, ist das, wenn du es auf den Fernseher haust, damit er wieder angeht?
Ja?
Ist es genau das? Es ist genau das.
Ah, es kann doch nicht wahr sein!
Percussive Maintenance beschreibt im Englischen den Versuch, technische Geräte durch Tritte oder Schläge zu reparieren.
Ja, wenn du einfach
mal
so
eine Seite an Fernseher haust oder einen Bildschirm oder keine Ahnung, wenn sie wieder hier Technik-Hexerei vor einer Podcast-Aufnahme macht, weil wir uns gegenseitig nicht hören und dann einfach mal raufhaut. Das nennt man, ist im Englischen unter Begrifflichkeit Percussive Maintenance zu finden. Sehr schön.
Geil.
Wow, das ging schnell.
Wie bist du darauf jetzt gekommen? Das wollen wir wissen. Ich meine, wir sind ja schon eher mal so am Längerraten. Wie kam das?
Du, ganz ehrlich, ich habe auch erst dran gedacht, quasi Percussion-mäßig, was macht man außer gegen irgendwas hauen? Und das war dann halt, ja, tatsächlich auch schon der ganze Gedankengang. Dachte nicht, dass es stimmt.
Geil, das ist quasi auch wie die Batterien nochmal aufs Batteriefach klopfen, um zu hoffen, dass es dann nochmal geht. Ja, witzig. Möchte ich mal noch erzählen, wo ihr so gelandet seid? Ich meine, manchmal ist es ja auch noch lustig. Ich dachte, Percussive Maintenance könnte vielleicht auch einfach was sein, um zum Ohren sauber machen, damit man
besser
das
hört.
Das Trommelfell quasi schön Zugang hat zu Geräuschen von außen.
das Fachwort oder die anatomisch korrekte Bezeichnung für Trommelfell ist auch Percussive.
Hey. Geraten, Sommer. Super, schön, vielen Dank. Und dann möchte ich euch meinen Mörder-Fun-Fact nicht vorenthalten. Und ich frage euch alle. Und zwar, was versteht man eigentlich unter, oder wer war die Bildlilli? Kennt ihr die Bildlilli?
Die erste Frau, die auf Seite 1 war, oder was?
Danke. Ich wollte auch, hat es irgendwas mit der vermeintlichen Zeitung, Airquotes, zu tun?
Ja.
Wirklich?
Mhm. Hat es wirklich.
Okay, es hilft mir weniger, als ich dachte.
Die Bild-Lilly.
Hm.
Hm.
Ist das so das Pendant zu Dr. Sommer vielleicht?
Nee. Ja. Aber ich sag mal so, der Gedanke im Grunde schon mal nicht schlecht. Die Bild-Lilly war nämlich auch eine Inspiration zu etwas, das heute alle Menschen, wirklich, also fast alle Menschen, auf dieser Welt kennen. Und die Bild-Zeitung hat es inspiriert, man muss es leider so sagen. Aber wenn man weiß, was es ist, auch weniger verwunderlich. Die Bild-Lilly, was ist sie und was könnte sie inspiriert haben?
Jetzt aber nicht das Seite 3-Girl.
Nee.
Ich würde dir Bild zutrauen, dass sie da relativ schnell vorne mit dabei waren.
Vorne bis auf Seite 3.
Naja, die Bild und das ist immer noch eine Frau.
Ja, ja. Aber nicht die Bild der Frau.
Horoskop oder was?
Nee, mit Horoskop hat es nichts zu tun. Aber nicht schlecht. Die Bild-Lilly. Soll ich euch mal versuchen, ein Bild zu teilen? Wenn ich euch das Bild teile, dann wisst ihr, wollt ihr noch raten oder wollt ihr, soll ich euch mal ein kleines, teile mal was hier Schönes mit euch. Und zwar mal gucken, ob ihr das sehen könnt.
Seht ihr das? Die Aufnahme abbricht. Oh.
Hier.
Telefonspitze im Finanzamt. Skandal.
Die Bild-Lilly. Wir sind die Lilly-Puppen.
Barbie oder? Also.
Aha. Also wir sehen jetzt eine Bild, eine Frontseite einer Bildzeitung aus, ich weiß nicht, aus welchem Jahr das ist.
Das ist, ich glaube,
Sonne am 30. 50er. August. 50er.
Aus 10 den Pfennig 50ern.
Hat die Bild gekostet.
10 Pfennig. Pfennig. Ja, unabhängig überparteilich. Mhm.
Hanko will mitreden. Angst regiert.
Und Rückenfreiheit, ja, ist ganz spektakuläres.
Mhm, und Chef bestattet Angestellte. Genau, aber es gibt hier die Lilly-Puppe.
Könnten auch echt tatsächlich aktuelle Schlagzeilen sein in der Bild.
Ja, so, ich beende mal die Freigabe wieder. Und ich kläre euch auf. Nämlich ist es wie folgt. In der Bild-Zeitung wurde einem netten Herrn, wie hieß er doch gleich, ich habe das hier, Reinhard Beutin gesagt, zeichne uns doch mal bitte etwas, das wir immer im Petto haben können, so einen kleinen Comicstrip, falls uns auf der Titelseite oder irgendwas ein Artikel wegfällt, damit wir nicht irgendwie in Druckschwierigkeiten kommen, hab mal immer was auf Tasche, ungefähr das Format. Damit hat er die Bild-Lilly, also die Comicfigur, erfunden und die erschien tatsächlich 1952 bis 61 in der Bild-Zeitung. 55 hat die so eine krasse Popularität erreicht, dass die Bild-Zeitung die Firma O&M Hauser bei Coburg damit beauftragt hat, eine dieser Puppen herzustellen. Also generell die Puppe, damit man damit spielen kann. Natürlich war das eine Firma, die vorher irgendwie schön Zinnsoldaten und Nazi-Spielzeug hergestellt hat, aber darüber reden wir nicht. Und die Lilly-Puppe gab es damals schon in 30 cm, so wie die heutige Barbie, und in 19 cm, wurde aus Hartplastik gefertigt und zeichnete sich nicht nur durch ihre elegante Erscheinung oder vielfältige Garderobe aus, sondern auch dadurch, dass sie noch echte Nippel hatte. Wo wir wieder Full Circle beim Thema wären. Und die Puppe fand mega schnell Anklang und dann war es so, dass die Mitbegründerin von Mattel, Ruth Handler, in Europa zu Besuch war und diese Puppe in einem Schaufenster gesehen hat und sich dachte, das könnte doch was sein. Hat diese Puppe gekauft, ist damit zurück in die Staaten, hat keiner Sau irgendwas davon verraten, hat es ein bisschen redesigned, Brüste ein bisschen runder, Nippel mussten weg, nicht ganz so anzüglich, aber in trotzdem weitesten Sinne diese Proportionen behalten und hat die dann Barbie getauft, weil sie zwei Kinder hatte und die Tochter hieß Barbara. Nur ratet doch mal, wie ihr Sohn hieß.
Ken.
Ken. Tatsächlich, Ken. Wild. Der Sohn hieß Ken. Daher kommt es. Und dann ist, ja, irgendwann natürlich war das Ding riesen berühmt und beliebt. Und dann hat irgendwann die Bild-Zeitung gesagt, na Moment mal, das ist doch geklaut. Hat denn ein... Uns? Ist doch von uns. Die hatten tatsächlich einen riesen Rechtsstreit und irgendwann hat Mattel die Rechte dann an der Bild-Lilly erworben. Und das, dann wurde auch die deutsche Puppe eingestellt, weil Bild das ja nicht mehr produzieren durfte. Und damals haben die für die Rechte, wollt ihr mal raten, wie viel Kohle die bekommen haben von Mattel? Für die Rechte an dieser Puppe.
Wann war das?
Das war in den 64. 1964.
Boah.
In Dollar.
15.000 Tippen.
15.000? Mhm. So viel? Nee.
Ein Gebot 15.000.
Keine Ahnung. $500.
500. 161 Dollar, oder? Okay.
Ja, sehr gut. Sehr gute Wahl. $1,312.
Noch jemand ein kleines Schockerangebot? Ich kann euch mal sagen, ihr seid alle zu niedrig.
Pari auch?
Ja, Pari auch.
Wow.
Vielleicht 50.000 oder sowas, weil die ja den Rechtsstreit davor hatten. Ich glaube, das wird alles schon gut Kohle gefasst haben.
Ja, okay, das kann auch jeder sein.
Ja, aber das hat also, ja damals 3,50 Mark gekostet.
Das waren tatsächlich $30.000. Das sind heute, glaube ich, nach heutiger Kaufkraft sind das um die $150.000 bis $180.000.
Immer
dafür, dass du, das ist kein Geld, dafür, dass du so eine Riesenmarke gekauft hast quasi. Ja. Und was das alles an Millionen eingespült hat. So, krass. Das Spannende war tatsächlich, dass Bild-Lilly aber in den 50ern tatsächlich versuchen sollte, mit diesen Klischees und Normen der damaligen Zeit, mit so einem natürlich Augenzwinkern, zu brechen und sollte als freche, schlagfertige, emanzipierte junge Frau dargestellt werden, die selbstständig ist, ihr eigenes Geld verdient und bei Männern ihre eigenen Entscheidungen trifft. Aber natürlich hat sie das Geld verdient, um dann Kleidung zu kaufen, um dann Männern zu gefallen. Und natürlich hatte sie auch Pin-Up-ähnliche Züge. Und in meiner Recherche bei Arte Carambolage kann man sich auch das nachlesen, ist die Entstehungsgeschichte wohl so, dass der Zeichner zuerst ein Baby gezeichnet hat und einen Comic damit machen wollte. Und dann gesagt so, nee, verkauft sich nicht. Haben aber diesen Babykopf nur genommen, das ein bisschen aufgepinnt und dann halt einfach so ein Pin-Up-Körper quasi drunter. Und schon war die Idee der Lilly geboren. Ja, das ist die übrigens wilde und auch kriminelle Geschichte der Barbie-Puppe gleich mit dabei.
Auf so vielen Ebenen.
Das war mein Funfact, mein längerer Funfact.
Vielen herzlichen Dank.
Ja. Ja. Wirklich alles. Oh, was gibt's denn? Was macht Pari sich da auf?
Ich glaube, Pari klebt sich da? Seine Center.
Ich versuche gerade meinen Badelatschen zu reparieren.
Ah ja, Pari klebt den Badelatschen, sehr gut.
Ich glaube, ich die ganze Zeit nur mit einem Badelatschen jetzt zu Hause rum.
Live Maintenance, toll.
Also wer mit einem Badelatsch rumläuft, der hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ganz genau das.
Hast du mal probiert, auf den Badelatsch raufzuhauen? So raufzuklopfen.
Aber jetzt geht's wieder. Also jetzt, ja, siehst du? Das hält. Paketklebeband for the win.
Also ich hätte ja Gaffer genommen an deiner Stelle.
Jetzt hast du unten bestimmt so eine rutschige Fläche. Jetzt ist die Gefahrenlast ist jetzt, jetzt. Die Gefahrenpotenzial ist jetzt viel, viel größer. Und zu Hause passieren die meisten Unfälle.
Sehr gut. Also, wir sagen Bescheid, zu Hause muss extra nach dir geschaut werden, dass du den heutigen Abend auch überlebst. Ja, das war quasi im Kern unsere Folge 100. Und am Ende bleibt die Frage, oh. Nochmal.
Bin doch nicht so schnell.
Ja. Toll, 100 Folgen hat es gedauert. Wunderbar. Oh, herrlich. Sehr schön.
Es ist so gut.
Es ist wirklich sehr gut. Ja, und es bleibt uns eigentlich nur noch eine Frage zum Schluss zu stellen, oder?
Das stimmt wohl. Was machen wir jetzt?
Wer hat Ideen für uns? Was ist unser nächstes Podcast-Thema? Wir hatten Buch und Bier, aber wir haben beschlossen, dass wir weder so viel trinken wollen, noch so schnell Bücher lesen können.
Stimmt voll.
Dass das Sinn ergibt.
Wir können ja auch den Veröffentlichungstonus einfach anpassen.
Ja. Aber ich glaube, wir lesen zu unterschiedliche Dinge, als dass wir uns gegenseitig für unsere Bücher begeistern können. Das muss man leider sagen.
Oh ja. Da gab es einen Vorfall im Sommer.
Da gab es einen Vorfall. Gut, ja, ansonsten.
Ist Ferdi das nicht auch gerade? Warte mal, oder hat er das?
Nee, Ferdi soll, aber Ferdi hat noch nicht. Ferdi hat sich von dir defluenzen lassen.
Das Buch hat sich ganz alleine defluenzt.
Ah, ich gebe dir noch was anderes.
Ja.
Mal schauen.
Obwohl, so schön so ein Buch. Ich fände so ein Buchclub-Podcast eigentlich ganz geil.
Ja,
sollten wir uns mal über den Kopf gehen lassen.
Sonst noch irgendwelche Ideen, spannende Sachen? Möchte jemand sonst dieses Format Dieb und Doof übernehmen? Malte vielleicht, ne? Du siehst so aus wie jemand, der...
Ja, wie ein treues Publikum.
Wie ihr merkt, ich habe schon auch so, aber das ist ja auch immer blöd, wenn man dann was Vorhandenes übernimmt, ne? Dann ist ja die Frage, ob die Leute irgendwen anders dann hören wollen, ne? Außerdem habe ich nicht so viel Ahnung von komischen Getränken.
Du nimmst aber deine eigene mit.
Ja, es ist korrekt. Aber ich glaube, potenziell mit meinem YouTube-Kram, wenn ich den irgendwann mal wieder anlaufen lasse, habe ich genug zu tun.
Stimmt. Apropos YouTube-Kram, da können wir doch mal kurz eine Werbung machen für unsere drei HörerInnen. Magst du oder sollen wir?
Ihr seid ja treue Zuschauer meinerseits manchmal. Dementsprechend ist das ja interessant, mal zu hören, wie die andere Seite meinen Kanal so betrachtet.
Denson, komm, ich habe so viel gelabert heute.
Okay. Also, wer qualitativ hochwertigen und aber trotzdem sehr persönlichen Content zum Thema Fahrradfahren und Fahrradreisen, gerne auch mehr Tagesreisen, aber auch Tagestouren sich auf YouTube anschauen möchte, der kann sich dem Kanal Malte Rollt wirklich mal zur Gemüte führen. Ich kann sagen, der Host dieses Kanals ist ein unglaublich sympathischer, netter junger Mann und mit immer guter Laune, guten Ideen und schönen Touren holt sich dann ab und zu mal noch Leute ran, die halt auch immer ein exquisiter Beweis seiner Menschenkenntnis sind, die einfach wunderschöne Touren miteinander mit dem Fahrrad machen. Ich glaube, Dänemark gab es schon, sogar eine Mehrtagestour irgendwie mit Sheltern. Es gab Tagestouren durch Berlin, aber auch, also ihr findet da eigentlich immer sehr schön eine schöne Mischung aus Fahrradfahren, Gegend und kulturellen Anmerkungen. Und es ist nicht so ein werbegespülter Hochglanzscheiß.
Genau, und was ich sagen muss, was ich richtig schön fand, ich und noch jemand, wir haben uns ja auch Ende letzten Jahres so ein Gravelbike zugelegt und da musste ich mich ja erstmal anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen fand ich Maltes Kanal sehr cool, weil er einfach super zugänglich war und mir persönlich total die Angst vor so Mehrtagestouren nimmt. So.
Tatsächlich ist das auch eins der besten Videos meinerseits, weil die Leute, glaube ich, also alle Zuhörenden können mich natürlich nicht sehen, aber ich bin halt nicht, ich sag mal so, Fahrradnorm entsprechend. Was meine Gewichtszahl anbelangt. Deswegen glaube ich, schafft man schon auch Leute dann so ein bisschen mal zu begeistern, weil die sehen, dass man auch mit mehr Gewicht durchaus ein Fahrrad finden kann, was passt und tatsächlich Spaß an Touren haben kann, auch wenn man ein bisschen leidet. Ich bin immer gnadenlos ehrlich. Ich habe eben im Vorgespräch auch schon erzählt, dass dieses Jahr so ein bisschen ich krankheitsgeprägt bin und ich so nur so Videos gemacht habe, wo ich sehr doll leide wegen so Nach-Corona-Erkrankungsthematiken. Und auch das gibt's natürlich. Aber bei mir ist tatsächlich immer viel Spaß, viel Wissen auch, weil ich ganz gerne den Leuten auch so ein bisschen was das Interesse wecken möchte, ist viel Norddeutschland, wo durchaus auch Leute gibt, die sagen, ich habe keinen Bock auf Norddeutschland, aber dann ist das so. Aber es gibt ja auch in Schleswig-Holstein interessante Orte, die ich noch bereisen möchte, wie zum Beispiel Grönland oder Schweden, Norwegen. Ich war jetzt gerade in Kalifornien und Brasilien in Schleswig-Holstein, also da kommt noch ein bisschen was.
Das ist so geil.
Ja, gebt euch das mal gefahren. Und verteilt das mal weiter. Das kann man sich echt gut geben. Ja. Kann man, die Videos sind auch nicht immer so ewig lang. So dass es eigentlich wirklich eine schöne runde Sache ist, um einfach auch mal abzuschalten und sich mal schön Fahrrad-Content zu geben. Und man hat danach echt Bock, Fahrrad zu fahren.
Das stimmt, ja, das ging mir auch so. Mal richtig Lust, Fahrrad zu fahren und aufs Radl zu steigen. Richtig. Also sehr inspirativ und informativ. So möchte ich es nennen.
Auf jeden Fall.
Ja, danke für die Werbung.
So. Ja, danke, dass du da bist. Ansonsten möchte noch jemand Worte zum Abschluss finden, bevor hier Benson sein total berühmtes Wrap-up macht.
Ich wollte die Frage stellen, was macht ihr denn eigentlich mit dem Equipment? Dann, wenn jetzt alles vorbei ist, ist ja, irgendwas muss ja damit passieren.
Na, wir nehmen den nächsten Podcast auf, von dem wir noch nicht wissen, welcher das wird.
Ah, also es wird zu Hause verstaut und irgendwann sagt man sich, ey, jetzt habe ich wieder Bock.
Ja, jetzt also, irgendwas Neues.
Keine Ahnung, mein Mikrofonarm jetzt hier hängt eh die ganze Zeit am Schreibtisch und das kleine Mischpult, was ich habe, eh die ganze Zeit in der Schublade da drunter. Also es ist halt relativ schnell vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht wird sogar noch mal investiert. Ich weiß es noch nicht. Machen wir erstmal eine kurzen Podcast-Urlaub. Melden uns dann vielleicht irgendwann
eine
wieder.
Eine Kunstpause.
Ja, Pache, du warst ja gerade nicht da, als wir gefragt haben, was wir als nächstes für einen Podcast machen sollen. Du hast auch mal die craziesten Ideen.
Jetzt so spontan, warte.
Denk kurz nach. Ich möchte unsere Hörenden auf jeden Fall darauf hinweisen, dass Caro es sicher nach Hause geschafft hat, so wie es aussieht. Unsere Außenreporterin ist im Hafen zu Hause eingelaufen und sitzt gemütlich auf dem Sofa. Sehr schön. Alles sicher nach Hause gebracht. Ah.
Ich glaube, ich habe mich verschluckt. Oh, das finde ich gar nicht so dumm, ehrlich gesagt.
Ja, nicht schlecht, warum nicht? Aber schön immer zusammen.
Ja, immer zusammen. Oh.
Also da müssen wir das aber schon professionalisieren, weil da brauchen wir irgendwie Geld dann, glaube ich.
Dieb und doof in Gefahr.
Ja, dieb und doof in Gefahr. Ich schreibe das auf.
Ja, das finde ich stark.
Oder gibt es nicht sowas Fun-Fact-mäßiges auch zum Thema Berlin? Also ich meine, die Stadt ist ja so groß, da wird man ja auch irgendwelche Sachen finden. Weil ich meine, da gibt es ja auch irgendwie, ich habe jetzt gerade erst ein Kurzvideo zugesehen, war er wirklich der erste Al Capone von Berlin, irgend so ein 17-Jähriger, der nach dem Krieg erstmal irgendwelche Leute umgebracht hat und so Gangboss war oder so. Ich meine, so eine Anekdötchen gibt es doch bestimmt auch.
Na, nicht schlecht.
Oh, ja.
Also Dieb und Doof, die Heimatfolge oder so, keine Ahnung. Also Heimat ist jetzt ein blöder Begriff, aber ihr wisst, was ich meine.
Dieb und Doof zu Hause.
Es gab irgendwie, ich weiß gar nicht, es gab auf alle Fälle mal einen Serienmörder in Berlin, glaube ich. Ja,
ja.
Gab ein paar Frauen da, drei, vier oder so.
Ja, es gab hier einen in Berlin. Jetzt rede ich mit mir selber. Sorry. Es gab ja einen in unserem Kiez, in unserem Teil von Berlin, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Und auch
den Torso, der in der Spree spannt.
Die moderne Kriminologie wurde ja auch erfunden in Berlin.
Stimmt.
Ja.
Von so einem beleidigten Kommissar, der ist, glaube ich, ein bisschen.
Keine Werbung. Ich habe vielleicht einen Podcast über Lampen oder so. Ich weiß es nicht.
Einrichtungsgegenstände, ja.
Ja, Einrichtungsgegenstände irgendwie. Also Lampe an.
Genau, ich habe alle Lampen
an. Kann dann immer am Ende des Podcasts vielleicht auch ein Thema sein. Aber ich habe jetzt gerade mal so im Zimmer umgeguckt, was mich vielleicht interessiert.
Ja, wir können auch.
Dass auch du da wirklich in diesem Fake-Hintergrund so eine geile Lampe hast gerade.
Wir können auch einfach Schriftarten besprechen.
Ah ja, backen. Auch schön.
Eine schöne Folge,
backen, Freunde. Da könnt ihr euch so gegenseitig was backen.
Oh.
Okay, ja, also vielleicht wird es was Experimentelleres. Wir machen Sport, wir probieren Kuchen aus. Jemand kann uns was schicken und wir probieren es aus. Oh Gott.
Kuchen backen? Können wir Kuchen essen?
Oder halt irgendwie so Dip und Doof goes, irgendwie Medizin-Dinge.
Wie so eine, ich nehme mich mit zum Zahnarzt gehören.
Random.
Schön die paar Heilsteine empfehlen.
Ja. Also gepaart mit Fun Facts oder so.
Ich glaube, da kommen wir wirklich in gefährliches Halbwissen.
Noch mehr als sonst.
Ja. Herrlich. So, also mein Kopfhörer.
Könnte aber besonders interessant sein.
Ja, das stimmt. Also Freunde, mein Kopfhörer meckert, dass hier langsam der Saft alle geht. Deswegen würde ich sagen, ich sehe gar nicht, wie lang diese Folge ist. Denn siehst du es denn?
No, wir sind gar nicht so weit lange. 1:20 haben wir jetzt aufgenommen.
Oh, also das ist ja gar nicht so
völlig
schlimm.
Im Rahmen.
Super, na, dann können wir noch eine halbe Stunde. Nein, keiner Scherz.
Können wir noch eine halbe Stunde.
Hat noch jemand ein abschließendes Wort? Neben Pari hatte noch eine Frage. Möchte noch irgendjemand was mitteilen? Rührselige Worte.
Also ich fand es sehr
freudige
schön.
Freudige Worte.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Das ist schön, dass du dabei warst, so spontan.
Ja, vielen Dank für heute und natürlich vielen Dank für die 99 Folgen davor.
Danke dir.
Dankeschön.
Gut. Na dann, Benson, einmal noch.
Einmal noch, auf ein letztes Mal. Also, wenn ihr da draußen, erstmal bedanke ich mich bei all unseren Gästinnen hier und an all die Menschen, die uns da draußen wieder die Zeit geschenkt haben und uns zugehört haben und das in den letzten Jahren getan
vier
haben.
Jahren.
Und mal sehen, wann auch immer ihr das hier hört. Vielleicht gibt es ja Leute, die uns irgendwann noch entdecken und auch erst in 4 Jahren hören. Also wir haben jetzt 2024. Nur so zur Relation. Vielen Dank an alle und wenn ihr da draußen Ideen habt, was ihr schon immer mal als Podcast-Format haben wolltet, was wir machen sollten, es kann eine diepe Idee sein, es kann eine doofe Idee sein, wir machen alles.
Außer Sport.
Dann, außer Sport. Also,
kleiner Scherz.
Also ich hab mich 2025 für einen Marathon angemeldet. Franzi, wir können auch einen Podcast zur Marathon-Vorbereitung machen, aber dann laufen wir den Bede.
Kann ich eine stellvertretende Person ins Rennen schicken?
Okay, wenn ihr eine Idee habt, was wir demnächst als Podcast machen sollen oder wenn ihr mich beglückwünschen wollt für die fantastische Idee, mit Franzi am Marathon zu laufen oder wenn ihr Franzi darin unterstützen wollt, dafür fit zu werden, dann könnt ihr euch bei uns melden. Ihr erreicht uns, Franzi, immer noch unter der E-Mail-Adresse franzi@diebunddoof.de. Ihr erreicht mich unter benson@diebunddoof.de. Ihr erreicht Franzi hauptsächlich unter dem Handle @diebunddoof auf Instagram. Auf Twix erreicht ihr mich eher unter dem Handle @diebunddoof oder auf Mastodon unter dem Handle @diebunddoof @trödcafé. Das war's.
So ist
Folge 100 ist durch. Und ich glaube, wir sagen das letzte Mal auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Tschüss und vielen lieben Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt, uns zwischendurch entdeckt habt, uns nachgehört habt, vorgehört habt, weiterempfohlen habt. Ja, das war's mit dieben Fragen und doofen Antworten oder andersrum und man hört sich.
Man hört sich. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.